Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
A, he was a Nazi. B, he's a liar. And C, he was present at places where war crimes were committed.
Er ist ein Nazi, ein Lügner und er war an Orten, wo Kriegsverbrechen begangen wurden. Die Rede ist hier von Kurt Waldheim. Ein österreichischer Dokumentarfilm geht zurück zur Waldheim-Affäre 1986 und ich spreche hier in Vollbild mit der Regisseurin des Films, mit Ruth Beckermann. Wir schauen außerdem auf einen Ausschuss, der in den 1950er und 60er Jahren politische Filmzensur betrieben hat, und zwar in der Bundesrepublik Deutschland. Und auch der große Glamour kommt in dieser Sendung nicht zu kurz. Die Filmstars, denn wir kümmern uns auch um A Star is Born mit Lady Gaga in der Hauptrolle. Waldheim nein, Waldheim nein, so klang es bei einer Demonstration in Wien 1986. Aktivisten und Aktivistinnen demonstrierten gegen die Kandidatur von Kurt Waldheim als österreichischer Bundespräsident. Mit dabei war auch Ruth Beckermann. Es war die Zeit, in der der österreichische Journalist Hubertus Czernin, der jüdische Weltkongress und internationale Medien Lücken in der Erinnerung von Kurt Waldheim aufdeckten. Unter anderem, was Waldheims Tätigkeit bei der Wehrmacht von 1942 bis 1944 anging. Die hatte er stets verschwiegen und wollte auch nichts von den Gräueln der NS-Verbrechen gewusst haben. Bundespräsident wurde Kurt Waldheim dann trotzdem. Die Dokumentarfilmerin Ruth Beckermann hat sich nun über 3 Jahrzehnte nach der Waldheim-Affäre nochmal mit dieser Zeit auseinandergesetzt. Waldheims Walzer heißt der Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Und ich freue mich, dass Ruth Beckermann für uns in ein Studio des ORF in Wien gegangen ist. Guten Tag, Frau Beckermann.
Hallo.
Ja, Sie haben sich 30 Jahre, nachdem Sie selber bei der Demonstration waren, nochmal Ihr eigenes Material angesehen. Was war der Anlass dafür?
Eigentlich gab es keinen wirklichen Anlass. Das war im Jahr 2013. Ich hatte diese VHS-Kassetten eigentlich vergessen gehabt und dann auf einem Regal gesehen und mir gedacht, ah, schauen wir mal da rein. Und sah sie mir mit einigen jungen Männern in dem Fall an. Und wir waren eigentlich alle sehr schockiert über diese Art der Politiker zu reden, vor allem über diese antisemitischen Rülpser, mehr als Rülpser, Schreiereien am Stephansplatz. Und diese jungen Leute haben mir so viele Fragen gestellt, wer ist Waldheim, und haben sofort von Nixon geredet und von Lügen und von Fake News und so weiter. Und mich hat dann dieser internationale Kontext besonders interessiert. Also in Österreich sah man ja damals immer nur die österreichische Seite der Geschichte. Und ich bin dann immer mehr reingekommen und fand es sehr spannend, weil wenn man so selber mittendrin ist, dann sieht man ja auch immer nur einen kleinen Ausschnitt.
Ja, wenn man selber mittendrin ist in der Zeit, aber es ist für Sie ja auch schon alleine spannend gewesen, offensichtlich 30 Jahre später nochmal auf das Material zu gucken. Und dann haben Sie eben gesagt, Sie haben dann international recherchiert. Sie waren unter anderem in den Archiven der BBC. Da, denke ich, gab es auch große Mengen an Material. Wie haben Sie sich das Material, dieses Archivmaterial dann angeeignet?
Ja, das ist ein langwieriger Prozess gewesen, weil ich zum ersten Mal einen reinen Kompilationsfilm gemacht habe und eine ganz andere Beziehung zu dem Material hatte, nämlich am Anfang gar keine. Normalerweise dreht man sein Material selbst und erinnert sich an die Drehsituation. In dem Fall war das ja Fernsehmaterial. Das heißt, es ist völlig anonym. Man weiß nicht, wer die Journalisten waren, wer die Kameraleute waren, die Cutter. Es sind kurze Clips, denn meistens wird ja nur aufgehoben, was gesendet wurde. Das heißt, das Material war kalt. Es hat lang gedauert, bis es begonnen hat, zu mir zu sprechen. Und natürlich musste ich vorher reduzieren. Also ich habe gefühlte 2000 Stunden gesehen, dann mal circa 200 Stunden bestellt, überspielen lassen und diese circa 200 Stunden mal gesichtet. So hat das begonnen.
Ja, und dann haben Sie sehr viel Material auch von der BBC benutzt. Also auch zu sehen ist eben, sind eben immer wieder Stimmen oder zu hören vom jüdischen Weltkongress, die sich massiv für eine Aufklärung eingesetzt haben und dann dagegen geschnitten. Kurt Waldheim bei verschiedenen Veranstaltungen, der sich dann auch immer wieder äußert, unter anderem so.
Ich war nicht Mitglied, das ist eingetragen worden von Verwandten. Es handelt sich hier um eine groß angelegte Verleumdungskampagne einer ganz kleinen, allerdings sehr einflussreichen Gruppe, auf die Medien einflussreichen Gruppe.
Soweit also Kurt Waldheim und diese einflussreiche Gruppe, die er meint, ist eben der Jüdische Weltkongress. Und man kommt irgendwie nicht umhin, da sofort an diese täglichen Twitter-Kaskaden des US-amerikanischen Präsidenten zu denken, der ständig alle Medien der Fake News beschuldigt. Wie haben Sie auf genau diese Bilder und Aussagen reagiert? Wie groß sind die Parallelen zu heute?
Als ich den Film begonnen habe, gab es noch keinen Trump. Es gab so gut wie keine AfD, es gab in Österreich keine rechte Regierung. Also,
es gab noch keine Kurz-Strache-Regierung, ja.
Genau, ja. Ich sage immer, es ist ein Wermutstropfen, dass der Film so erfolgreich ist. Ist einerseits sehr schön, andererseits ist er natürlich sehr aktuell geworden durch Trump und Konsorten. Die Strategien sind natürlich dieselben und die gab es ja schon vor diesen Herren, die jetzt in verschiedenen Ländern regieren. Und das war mir sehr wichtig, diese Parallelen auch zu zeigen. Also wie gewinnt man Wahlen? Nämlich immer mit diesem gleichen, sehr simplen Trick. Such dir einen anderen, auf den man alles Böse schieben kann. Also damals das Weltjudentum, die Ostküste oder Amerika, das gegen das arme Österreich agitiert. Und heute und ja schon lange ist es eine Strategie der FPÖ, die sogenannten Ausländer für alles verantwortlich zu machen, was irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und damit Angst zu schüren, Gefühle aufzuhetzen und so weiter. Das war mir sehr wichtig, sozusagen eine Parabel oder Parallelen herzustellen. Jedenfalls hoffe ich, dass die Zuseher diese erkennen.
Wenn wir nochmal nach 1986 schauen. Sie zeigen eben auch viel dieser Auseinandersetzungen auf der Straße. Es war ja auch für Österreich ein Wendepunkt, denn das erste Mal wurde öffentlich über die Rolle von Österreich auch an der NS-Zeit geredet. Also dieser Opferdiskurs, der vorher war, der wurde so ein bisschen aufgebrochen. Wie schätzen Sie diese Zeit aus heutiger Sicht ein, eben diese Konfrontation zwischen auf der einen Seite Waldheim und dann aber auch denjenigen, die für eine Aufklärung gekämpft haben?
Ja, aus heutiger Sicht sage ich manchmal danke, Herr Waldheim. Denn endlich ist dieses Kartenhaus, dieses Lügengebäude zusammengebrochen. Es war zwar schmerzhaft, denn man war diesen Schreiereien und diesem Antisemitismus ausgesetzt. Aber rückblickend gesehen hat es für Österreich wirklich eine Wende zum Besseren bedeutet. Denn ab 1986 haben viele Diskussionen begonnen, viele Studienprojekte, die die österreichische Vergangenheit ab 1945, also die Gründung der Zweiten Republik Österreich, neu aufgearbeitet haben. Und zum ersten Mal ist über die wirklichen Opfer der Nazis, nämlich die Juden, die Roma und Sinti, die Homosexuellen etc. gesprochen worden. Und darüber, dass die Österreicher, auch wenn der Staat Österreich nicht existiert hat, natürlich den Deutschen absolut gleichgestellt waren, hierarchisch. Ja? Mhm. Denken wir nur daran, dass Adolf Hitler ein Österreicher war, was ja in Österreich sehr gerne vergessen wird.
Interessant ist auch bei Ihnen im Film die Rolle, die Waldheims Sohn spielt, Gerhard Waldheim, der immer wieder zu Wort kommt, am deutlichsten bei einer Anhörung, bei der er seinen Vater verteidigt, aber dabei ziemlich ins Schwitzen kommt, weil ihm sehr kritische Fragen gestellt werden. Er gehört offensichtlich nicht zu den Söhnen, die ihre Eltern damals kritisch hinterfragt haben. Ist ja damit auch irgendwie so ein typischer Stellvertreter seiner Generation, also eben dieser anderen Seite?
Ja, der Sohn ist mir heute noch ein bisschen rätselhaft, weil er seinen Vater so hundertprozentig verteidigt. Natürlich gibt es solche, wahrscheinlich mehr als wir denken. Ich kenne halt eher diejenigen, die ihre Eltern dann doch irgendwann kritisiert haben und sich von dieser Ideologie abgewendet haben. Aber natürlich sehen wir heute, gerade in Österreich, vielleicht auch in Deutschland, wie sehr dieses wirkliche Nazi-Milieu weitergelebt hat. Nicht, dass die Waldheims Nazis waren, die waren christlich-sozial, ja. Aber wir sehen heute an so vielen Skandalen, die es ja wöchentlich in Österreich gibt mit Mitgliedern der FPÖ, dass es ein Milieu gab, das wirklich unter sich blieb, die Kinder genau in, also mehr oder weniger im Sinne des Nationalsozialismus weiter erzogen hat. Und vielleicht ist es ja ganz gut, dass das jetzt einmal rauskommt, falls wir es schaffen, das auch wieder einzudämmen und die jungen Leute davon abzuhalten, von dieser Ideologie wieder fasziniert zu sein.
Nun ist der Film auf vielen Festivals gelaufen inzwischen. Er hatte seine Premiere im Forum bei der Berlinale und dann aber auch auf internationalen Festivals war er. Wie haben Sie denn die Reaktion des Publikums bislang erlebt? Auch eben in den unterschiedlichen Ländern vielleicht?
Ja, das ist ganz unerwartet spannend geworden. Denn in sehr, sehr vielen Ländern, in denen ich war, zog das Publikum Parallelen zu der Situation im eigenen Land. Zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu geben, in Spanien besonders, wo mir so viele Leute gesagt haben, wir sind heute dort, wo Österreich 1986 war. Zum ersten Mal spricht man über Franco, über die Franco-Zeit. Also es dauert manchmal sehr lang. Aber auch in Belgrad haben die Menschen Parallelen zu Alexander Vučić gezogen, der so tut, als wäre er immer der große Demokrat gewesen und Angela Merkel hofiert. Und in Wirklichkeit war er in der Milosevic-Regierung ein großer Nationalist. Das ist sehr, sehr, sehr interessant.
Waldheims Walzer, das ist der Dokumentarfilm von Ruth Beckermann, der bei uns nun am Donnerstag ins Kino kommt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Beckermann.
Danke.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bernd stellt wieder drei neue Filme vor, die in der kommenden Woche in den Kinos anlaufen. Und dazu gehört auch der neue Film von Florian Henkel von Donnersmarck, Werk ohne Autor.
Was hat das mit Können zu tun? Denn Kunst kommt von Können.
Dresden 1937. Der kleine Kurt Barnard besucht mit seiner Tante Elisabeth die Ausstellung Entartete Kunst, mit der die Nazis eine in ihren Augen degenerierte moderne Kunst diffamieren wollen. Der Ausstellungsführer kommentiert höhnisch, anders dagegen Elisabeth.
Ich wollte sagen, aber mir gefällt's.
Die Tante wird Kurts Sicht auf Kunst und Leben entscheidend prägen, bis sie im Zuge des Euthanasieprogramms der Nazis vergast wird. Zu seinem Film Werk ohne Autor wurde Florian Henkel von Donnersmarck inspiriert durch die Biografie des Malers Gerhard Richter, an der ihn vor allem eine besondere Täter-Opfer-Verbindung faszinierte. Nach dem Krieg heiratete Richter ahnungslos die Tochter eines früheren NS-Arztes, der für die Ermordung seiner Tante mitverantwortlich gewesen war. Im Film wird diese Verbindung zur unbewussten Inspiration für Kurt Barnards künstlerisches Schaffen. Man folgt der Filmfigur von der Kindheit in der NS-Zeit über die Ausbildung in der DDR bis nach Düsseldorf, wo der junge Maler einen Mentor findet, der unschwer als Josef Beuys zu erkennen ist.
Ihr seid Priester. Ihr seid Revolutionäre, ihr seid Befreier.
Donnersmarck schwebte mit Werk ohne Autor erkennbar ein filmisches Großepos vor. Aber das Ergebnis ist ein Kitschfeuerwerk der Knalleffekte. Bombenangriffe werden theatralisch mit Chorälen unterlegt und parallel geschnitten zu Bildern aus der Gaskammer. Auf den Filmfestspielen in Venedig sorgte diese Szene, die wie eine Gleichsetzung von Holocaust und alliiertem Bombenkrieg wirkt, für Irritationen. Es ist nur ein Beispiel für den plakativen Bildergebrauch ausgerechnet eines Films, der vom künstlerischen Blick auf die Realität erzählen will. Donnersmarcks Ansatz ist so naiv wie pathetisch. Die Bilder vom Künstlerleben an der Akademie erzählen mehr über Künstlerklischees als über Nachkriegskunst. Und das Thema NS-Vergangenheit wirkt wie das Vehikel für ein gefühliges Melodram mit einem kurios gestrigen Happy End. Der Held gebiert große Kunst, seine Frau das ersehnte Kind. Umso erstaunlicher, dass dieses künstlerische Desaster als deutscher Kandidat für das Oscar-Rennen ausgewählt wurde. Erfreulich unsentimental ist dagegen die erste animierte Verfilmung von Jack Londons Roman Wolfsblut inszeniert. Die Abenteuer von Wolfsblut erzählt von einem Mischling aus Wolf und Hund im Alaska der Goldrausch-Ära. Er wächst in der Wildnis auf, findet Anschluss bei den Menschen, wird dann aber für tödliche Hundekämpfe missbraucht. Das Langfilmdebüt von Alexandre Espigares beeindruckt nicht nur durch seine bildnerische Kraft. Wenn sich Wolfsblut in den Hundekämpfen als gnadenloser Killer erweist, knüpft Espigares direkt an den rauen sozialen Realismus Jack Londons an. Wolfsblut ist kein harmloser Streuner, sondern ein entwurzeltes Tier, das darauf reagiert, wie Menschen ihn behandeln. Von Wolfsbluts spannendem Überlebenskampf erzählt der Film in schnörkelloser Klarheit. In eine fremde Welt zieht es auch die Heldin des deutschen Spielfilms Die defekte Katze. Mina kommt vom Iran nach Berlin, nachdem sie mit dem Deutsch-Iraner Kian eine traditionell arrangierte Ehe geschlossen hat. Beide geben sich viel Mühe miteinander. Doch die kulturellen Unterschiede zwischen der temperamentvollen Mina und dem zurückhaltenden Arzt treten offen zutage. Zum Beispiel beim Sofakauf.
Grau, langweilig.
Das nennt man seriös. Hier mag man es eher schlicht und elegant.
Als Kian wieder mal bis spät in der Nacht arbeitet, geht Mina alleine aus.
Wo warst du?
Tanzen. Um die Ecke.
Warst du alleine?
Ja, alleine.
Wie viel hast du getrunken?
Kian fängt an, kontrollwütig zu werden und Mina fühlt sich unverstanden. Die iranischstämmige deutsche Regisseurin Susanne Gordhan-Shekhan schildert das Ringen der beiden auf präzise beobachtete und sehr körperliche Weise. Man spürt fast unbehaglich nahe, wie gefangen Mina und Kian in ihren Erwartungen sind, die immer wieder zu teils lustigen, teils tragischen Missverständnissen führen. Als Mina eine verhaltensauffällige Katze anschleppt, bringt das Tier ungeahnte Dynamik ins fragile Eheleben. Der Film erzählt auf eine urteilsfreie, erfrischend lebensnahe Art davon, wie hemmend und belebend zugleich ein privater Clash der Kulturen sein kann.
Christian Berndt über drei neue Filme, die uns in den Kinos ab Donnerstag erwarten. Werk ohne Autor, Die Abenteuer von Wolfsblut und Die defekte Katze.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Ja, bei uns wird's in dieser Stunde märchenhaft. Lady Gaga spielt eine unbekannte Sängerin, die entdeckt wird. Und in A Star is Born und ein italienischer Animationsfilm versetzt das Märchen von Aschenputtel in den Hafen von Neapel. Herzlich willkommen bei Vollbild. Ich bin Susanne Burg. Die junge Mia steht im Zentrum von Cinderella the Cat. Und wie es der Titel des Films schon andeutet, greift der neue italienische Animationsfilm, der jetzt bei uns im Kino läuft, das alte Aschenputtel-Märchen auf und verlegt es in eine futuristische Zeit ins Neapel der 1920er Jahre. Was ihn dazu veranlasst hat, das erzählt einer der vier Regisseure des Films, Ivan Capiello. Herzlich willkommen. Welcome.
Hello, thank you.
Ja, es gibt unglaublich viele Interpretationen des Cinderella-Märchens. Was war es, das Sie daran fasziniert hat?
Well, the starting point was discovering that the first transcribed written version.
Der Ausgangspunkt war, dass wir eine erste schriftliche Fassung gefunden hatten, die aus dem 16., 17. Jahrhundert stammt, aus Neapel, und zwar von Giambattista Basile. Und da fingen wir dann an, uns Gedanken zu machen. Und das Wichtigste war ja, dass diese Geschichte immer wieder neu adaptiert wurde, unterschiedlich von Generationen, unterschiedlich in den Zeiten, wo man sie neu erzählt hat. Und dann haben wir uns gedacht, fangen wir doch mal einfach wieder mit dem Ursprung dieser Geschichte an, aber stellen wir uns vor, was wäre diese Geschichte heute oder morgen?
Start from the beginning and rethink it like it was today or maybe tomorrow.
Ich habe gesagt, es spielt im Neapel der 1920er, aber es könnte auch eine ganz andere Zeit sein.
Yeah, we try to keep it timeless because, you know, the great things of.
Also uns war es eigentlich wichtiger, dass es zeitlos ist, weil alle großen Märchen ja eine gewisse Zeitlosigkeit ausdrücken. Und natürlich kann man das ein bisschen festmachen, ob das mehr im Mittelalter spielt oder etwas Futuristisches hat. Unseren Filmen sagt man immer nach, die seien futuristisch, aber natürlich mischen wir da Elemente der 20er oder auch der 60er Jahre hinein. Wir vermischen sozusagen die Zeitspuren. Und für das Publikum wird es dann dadurch nachvollziehbar, weil es ja dann nicht so ist, dass das alles nicht irgendwie erfassbar ist, was wir da erzählen.
So real that you cannot touch things or feel comfortable.
So it's timeless. Die Handlung ist also zeitlos, aber der Film ist auf jeden Fall sehr im Ort verankert, nämlich in Neapel. Es gibt viele Referenzen. Ständig regnet ein bisschen Asche vom Vesuv auf die Stadt. Es gibt das Schiff im Hafen anstelle eines Palastes. Es gibt Kriminalität, die Mafia. Alles wirkt ein bisschen heruntergekommen. Wie wichtig waren Ihnen diese Referenzen und dass der Film in Neapel eingebettet ist?
That's really important for us because we are all Neapolitans. So we didn't manage to.
Also natürlich war Neapel sehr wichtig, weil wir sind alles Napolitaner. Und für uns ist es wichtig, wenn wir eine gute Geschichte erzählen wollen, dann muss sie glaubhaft sein, dann muss sie nachvollziehbare Charaktere aufweisen. Und da ja diese Geschichte ursprünglich im 17. Jahrhundert in Neapel angesiedelt wurde, wollten wir das natürlich beibehalten. Aber dann gibt es natürlich Fragen, die wir uns stellen, die archetypische Fragen sind. Wenn man zum Beispiel ein König ist und über Leben und Tod Tod zu entscheiden hat, das aber ein bisschen modernisieren wollte, dann muss man sich natürlich heute irgendwelche Bosse vorstellen, die mit Kokain oder mit Drogen handeln. Und Neapel ist in all diesen Aspekten eben sehr wichtig. Sie haben das Schiff erwähnt. Dieses Schiff ist Teil der Originalerzählung, die wir gefunden haben. Es geht eben um ein gesunkenes Schiff, das nicht mehr in der Lage ist zu segeln und eben auch nicht die Möglichkeit hat, sich zu bewegen. Nichts bewegt sich. Das war uns sehr wichtig.
The other thing is about the ashes from the Vesuvius. That's something when you live under a volcano, you start to think.
Sie haben die Asche vom Vesuv erwähnt. Für uns Napolitaner ist es normal, dass dieser Vulkan immer ein wenig aktiv ist. Aber für Leute, die den Vesuv nicht kennen, die Neapel nicht kennen, ist das sehr viel bedrohlicher. Und deswegen gibt es sozusagen zwei Teile, die dazwischen liegen, in etwa 15 Jahre. Da ist einmal sozusagen, sind da die Lichtzeiten und dann die Zeiten der Asche. Und das wäre ohne den Vulkan nicht zu verstehen. Und der Vulkan kann es auch wichtig für uns Napolitaner bei unseren Visionen, die wir haben.
Vulcano, we will not have such an important visions about the future.
Let's talk about this. Lassen Sie uns über die Animation sprechen. Sie arbeiten viel mit warmen Farben. Der Stil wirkt wie gemalt. Wie sehr wollten Sie den Film in eine süditalienische, eine neapolitanische Stimmung tauchen?
Yeah. We use the an open source software named Blender.
Also was jetzt den Look anbelangt, da benutzen wir frei verfügbare Software, die unserem Stil einfach entspricht. Und wir haben das auch schon bei unserem vorigen Film The Art of Happiness so gehalten, dass wir versucht haben, die Kosten so weit wie möglich niedrig zu halten. Aber mit diesem neuen Film Cinderella the Cat wollten wir uns natürlich weiterentwickeln. Und es ist nun mal so, dass in Neapel und in Süditalien generell kaum finanzielle Unterstützung für Animationsfilme, dass es dort kaum finanzielle Unterstützung gibt und wir mussten wirklich das Budget einhalten und deswegen können wir uns keine teure Software leisten und wir sind auf Open Source angewiesen. Das hat eben den Vorteil, dass wir uns das Schritt für Schritt eben selber auch zusammenbasteln können.
We choose to have this painterly style because we almost everyone was has an artistic formation.
Und was den Zeichenstil oder dieses malerische unserer Animationen anbelangt, das hat natürlich damit zu tun, dass wir alle einen künstlerischen Hintergrund haben. Also wir waren Zeichner, wir waren Maler, wir haben für Comics illustriert. Es gibt eben in Neapel wahnsinnig viele Gemälde in den Museen oder eben auch Fresken in den Kirchen. Aber dieser künstlerische Hintergrund war uns wichtig und es sollte schon auch noch etwas, ja, es sollte noch menschlich wirken, wie gemalt eben, was Analoges haben. Und wir haben eben den Vorteil, dass wenn man zeichnet, wenn man malt und es ist nicht so perfekt, man kann es immer noch übermalen. Man kann es neu bearbeiten und wir haben dann eben die Möglichkeit, es auch wieder neu auszurechnen lassen von der Maschine, dass dann die Konturen und die Schärfe wieder neu stimmt.
Sie haben erwähnt, dass es in Neapel und in Süditalien kaum finanzielle Unterstützung für Animation gibt. Wie stark ist denn aus Ihrer Sicht die italienische Animationsbranche im internationalen Vergleich? Denn gerade die US-amerikanische Konkurrenz ist ja riesig. In dieser Woche startet nicht nur Ihr Film im Kino bei uns, sondern auch die Pixar-Disney-Produktion Die Unglaublichen 2.
I think there is not really competition on that. There are two different
Also ehrlich gesagt, da gibt es gar keinen Wettbewerb. Das sind zwei ganz verschiedene Formen der Animation, zwei ganz verschiedene Herangehensweisen. Und dann gibt es bei uns noch einen riesengroßen Unterschied. Es sind wirklich auch zwei verschiedene Zuschauergruppen, für die wir da arbeiten, weil wir machen ja keine Filme für Kinder. Für uns ist Animation eine Filmsprache und wir sind ja selber alle sehr erwachsen, alle so um die 40. Und da machen wir automatisch wohl eher Filme für Erwachsene. Man kann das vielleicht vergleichen mit Filmen wie Waltz with Bashir. Das war ja auch ein Film, der eben eine Geschichte erzählt hat in Animationsform. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellen würde, dass unsere Filme keine Animationsfilme sind, sondern normale Fiktionsfilme eben mit Schauspielern, dann wären die wahnsinnig teuer. Die wären wahrscheinlich gar nicht zu bezahlen, weil wenn du Animation machst und etwas zeichnest, dann ist es egal, ob du Explosionen zeichnest oder ein fliegendes Schiff, alles ist möglich beim Zeichnen. Das das ist ja auch das, was letztendlich so Spaß macht, dass man mit einem sehr geringen Budget trotzdem sehr hoch fliegen kann, sich sehr viel vornehmen kann. Und diesen Wettbewerb mit einem Film wie Die Unglaublichen 2, der findet schon deshalb nicht statt, weil wir hatten ein Gesamtbudget von 1,3 Millionen Euro. Das ist wahrscheinlich ein Bruchteil von dem Marketingbudget, was Disney für Die Unglaublichen 2 hat. Wie gesagt, bei den Unglaublichen 2, da sind wir keine Konkurrenz.
Even that's incredible to competition.
Cinderella the Cat, so heißt der italienische Animationsfilm, der jetzt bei uns im Kino läuft. Ivan Capiello ist einer der vier Regisseure und Ihnen vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Thank you for talking to me.
Thank you.
Es gibt Geschichten, die das Kino immer wieder gerne erzählt. Es sind Geschichten, die die große Gefühlsmaschine anwerfen. A Star is Born ist eine solche Geschichte. Eine unbekannte Sängerin wird von einem Star entdeckt. Bisher wurde diese Story dreimal verfilmt. Ab Donnerstag gibt's dann Klappe 4 und schon die Besetzung lässt aufhorchen. Niemand anderes als Lady Gaga schlüpft in die Rolle der Newcomerin und ihr Förderer wird von Bradley Cooper gespielt, der hier zum ersten Mal auch hinter die Kamera getreten ist. Diesen Kinostart wollen wir zum Anlass nehmen, um uns anzuschauen, warum A Star is Born immer wieder verfilmt wurde. Anke Lewicke sitzt mir gegenüber. Anke, das Grundgerüst bleibt ja bei jeder Verfilmung die gleiche. Was ist das Zeitlose an dieser Geschichte?
Na, ist das nicht so ein bisschen so ein Märchen, so eine Aschenputtelgeschichte? Also egal, ob jetzt 1937, 1954, 1976 oder jetzt, immer geht
das
es um...
Das sind die Filme, die ja, richtig, genau. Sehr galant.
Und zwar geht es immer um junge Frauen, die noch nicht entdeckt wurden, die so erfolglos sind. Und dann kommt eben er, der schöne Prinz, der allerdings auch schon ein bisschen angeschlagen ist, aber der ein Star ist und der eben das Talent erkennt, also das wahre Wesen, also die Frauen, die sich über ihre Lieder oder am Anfang war es ja noch Hollywood, über ihr Schauspiel ausdrücken können. Und dann ist es so, dass der Stern der Frau immer ganz schnell aufgeht, sein Stern sinkt. Und das ist so ein Motiv, was uns ja so ein bisschen reingucken lässt, einfach hinter die Kulissen. Wie funktioniert denn das Showbusiness? Das kommt ja auch noch hinzu. Das ist ja immer ganz spannend. Wer hat die Macht? Wie laufen die Mechanismen ab? Und dann natürlich noch die große Liebesgeschichte. Also sie ist dann der Star. Wird er eifersüchtig? Wie geht man mit dem Rummel um? Also man kann so ein bisschen auch durch Schlüsselloch gucken. Man kann auch sagen, zu den Klatschgeschichten gibt es dann die großen Geschichten im Kino.
Weil du die Mechanismen innerhalb der Showbranche erwähnt hast, welche Rolle spielen die denn bei der Neuversion von Bradley Cooper?
Ja, eigentlich finde ich es ja erstmal ganz interessant, dass Lady Gaga das spielt, weil das ja eine Sängerin ist, die sich immer neu entwirft. Und da finde ich den Einstieg zum Beispiel ganz schön. Sie ist Kellnerin und sie tritt dann abends in einer Travestie-Show immer aus und da wird sie entdeckt. Sie singt La Vie en Rose und da ist da die Figur von Bradley Cooper, der ja den bekannten Country-Rock-Sänger spielt. Und dann geht er, er folgt ihr, dann sind sie zusammen in ihrer Umkleide und sie schminkt sich ab. Das ist ja erstmal eine schöne Szene. Ein Star, den wir alle kennen, schminkt sich ab. Und was ich mir jetzt gewünscht hätte, dass anhand von der Lady Gaga-Figur in dem Film einmal vielleicht erklärt wird, wie funktionieren denn die Mechanismen? Wie wird heute ein Star gemacht? Und da liefert der Film ja aber zu wenig. Da gibt es dann irgendwann den Manager, da muss sie Tanzunterricht nehmen, da wehrt sie sich so ein bisschen gegen, aber man kriegt auch nicht mit, entwickelt sie jetzt ihr eigenes Image. Und auch bei ihm ist es nicht so, dass er rausfällt, kein Star mehr ist, weil sein Image nicht mehr passt, sondern das sind dann so persönliche Probleme. Und Bradley Cooper, der spielt ja diesen Alkoholiker und ich kann nur sagen, der sieht trotzdem in jeder Szene verdammt gut aus und lässt es auch nicht aus, eben seinen durchtrainierten Körper zu zeigen. Also eigentlich zeigt der Film mir zu wenig. Da geht zu wenig in die Branche rein, aber als Konzertfilm funktioniert er einfach ganz gut, weil Lady Gaga hat ja darauf bestanden, dass man die Songs live einspielt, dass die Konzerte auch live sind. Und da sieht man dann echten Schweiß und vielleicht auch so echte Gefühle von der Bühne, die dann auf die Leinwand kommen.
Da geht es also dann vielleicht mehr so darum, Star-Vehikel selber zu sein, ne? Fandest du denn den Blick hinter die Kulissen bei den anderen A Star is Born-Filmen irgendwie interessanter oder aufschlussreicher?
Ja, ich finde es mal ganz interessant. 1937 und 1954, Auftakt der beiden Filme ist eigentlich, dass Stars zu einer Benefizveranstaltung gehen für ältere Stars, die nicht mehr bekannt sind, die Geld brauchen. Also da hast du ja schon ein bisschen Zynismus. Da ist ja schon so ein Thema drin, angelegt. Und bei dem Film von 1954 ist es einfach so, Judy Garland spielt da die Hauptrolle und man wusste damals ja schon unheimlich viel. Sie will ihr Comeback damit feiern. Man wusste, sie hat vorher schon einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt. Sie war im Sanatorium und deshalb weiß man eben ihre Verunsicherung, wenn sie dann auf einmal als junge Frau da auf der Bühne wieder steht, weiß man, sie singt da was, was sie selbst erlebt hat. Sie spielt, was sie auch selbst kennt. Deshalb geht man natürlich anders mit. Und bei dem Film ist Star is Born dann wiederum aus den 70er Jahren mit Barbara Streisand. Das ist eigentlich der schlechteste. Da geht es eigentlich nur um sie. Das ist dann so eine Narzissmusstudie, wo Kris Kristofferson eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat. Der ist nur noch der Stichwortgeber.
Wenn wir jetzt nochmal in die Jetztzeit springen, da fällt auf, dass es viele Filme gibt, in der Mittelpunkt Sängerinnen stehen. Also bei den Filmfestspielen in Venedig trat Natalie Portman in Fox Lux als Sängerin auf. In Toronto wiederum Elizabeth Moss in Her Smell. Kann man denn hier von einem Trend sprechen? Und wenn ja, was will uns der Trend erzählen?
Ich weiß nicht, aber Susanne, du hast doch sicher auch mal das Bedürfnis zu wissen, wieso Stars gemacht werden. Und die Frage ist ja heute, wie lange ist überhaupt so die Halbwertszeit noch von allen Stars? Es ist ja mehr so ein Kommen und Gehen. Dann gibt es ja noch die sozialen Netzwerke, Instagram und YouTube. Eigentlich sollte man da mal einen Star is Born ansiedeln. Und ich glaube, diese Filme, die decken dieses Bedürfnis so ein bisschen ab. Also Fox Lux ist so eine ganz zynische Variante, total abgefuckt. Da geht es um eine Sängerin, die wird bekannt, weil sie einen Schulmassaker überlebt hat. Das ist ihr erster Song und die wird dann gespielt von Natalie Portman. Dann gibt es einen Zeitsprung und wie die dieses Business macht, das ist wirklich nur noch zynisch. Da geht es um gar nichts mehr. Und Elisabeth Moss wiederum, der spielt in den 90er Jahren und der Film nimmt uns somit in die Hintergänge der Konzerte. Herzseele, in die Einsamkeit. Was ist, wenn das Scheinwerferlicht zu Ende ist? Und dann die ganze Drogensucht, die wird da so gezeigt. Also ich finde, das ist schon ganz interessant und man sollte diese Filme sich alle mal so zusammen anschauen. Da kriegt man schon einen ganz guten Einblick in die Mechanismen des Showbusiness heute.
Wir werden den Trend auch nochmal aufgreifen und ein bisschen in die Filmgeschichte gucken, wie da Sängerinnen und Sänger in Filmen auftreten in unserer Top 5 am Ende der Sendung. Erstmal dir vielen Dank, Anke Lewicke. Der Film, über den wir anfangs gesprochen haben, heißt A Star is Born und er kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Dass in der DDR viele westliche Filme aus politischen Gründen nicht im Kino gezeigt werden durften, das ist nicht neu. Dass es umgekehrt aber auch in der Bundesrepublik eine politische Filmzensur gab, das ist weitaus weniger bekannt. In den 1950er und 60er Jahren hat ein Ausschuss der Bundesregierung über 3000 Filme aus der Sowjetunion, Polen, Ungarn, der CSSR und vor allem der DDR gesichtet. Und in mehr als 100 Fällen verweigerte der Ausschuss die Einfuhr der Filme in die Bundesrepublik oder genehmigte eine Vorführung nur mit Auflagen, meistens aus politischen Gründen. Welche Filme von der Zensur betroffen waren, kann man seit dieser Woche in einer Online-Datenbank recherchieren. Erstellt wurde diese Datenbank am Hannah-Arendt-Institut in Dresden in Kooperation mit der DEFA-Stiftung in Berlin. Und geleitet hat das Projekt der Filmhistoriker Andreas Kötzing. Guten Tag.
Hallo, Frau Burg.
Ja, dass es in der Bundesrepublik diesen Zensurausschuss gab, das ist in der Fachwelt nicht ganz neu. In der breiten Öffentlichkeit allerdings ist es kaum bekannt. Woran liegt es eigentlich?
Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der Ausschuss schon zu der Zeit, als er existiert hat, so ein bisschen im Halbdunkeln gearbeitet hat. Das ist also anders als bei der FSK oder bei der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden keine öffentliche Institution war, die für die Überprüfung von Filmen zuständig war, sondern dass dieser Ausschuss mehr oder weniger so ein bisschen im stillen Kämmerlein gearbeitet hat und dort diese Form der politischen Filmzensur vorgenommen hat im Auftrag der Bundesregierung und deswegen damals schon nicht besonders bekannt war oder nur eher Experten bekannt gewesen ist. Und er hat auch in der Vergangenheit nie so eine ganz besonders große Aufmerksamkeit in der Forschung gefunden. Also es gibt ein paar Studien, aber er hat bislang eigentlich nicht die öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, die ihm eigentlich gebührt.
Und welche Gründe waren überhaupt ausschlaggebend dafür, dass dieser Ausschuss gegründet wurde?
Naja, es ist die Zeit des Kalten Krieges und da ist der Gedanke, dass Filme aus dem jeweils anderen Machtbereich einen negativen Einfluss auf die eigene Bevölkerung ausüben könnten, eben nicht nur ein Privileg auf osteuropäischer Seite gewesen, sondern diesen Gedanken haben wir bei den Machtinhabern in den westeuropäischen Demokratien auch. Auch dort hat man Angst davor, was passiert, wenn kommunistische Propagandafilme in den heimischen Kinos gezeigt werden. Man hat eine große Angst vor der Wirkmächtigkeit dieses Mediums und daraus resultierte eben der Gedanke, dass man diese Filmeinfuhr auf jeden Fall kontrollieren wollte, dass man diese Filme sichten wollte, bevor sie dann eine Freigabe für die Kinos erhalten haben oder eben auch in Filmclubs später dann auch im Fernsehen aufgeführt werden sollten. Und die politischen Gründe, die sie ins Feld geführt haben, ne, kommunistische Propagandafilme, das liegt nahe, aber es waren eben auch andere Filme, die andere Themen, die davon betroffen gewesen sind. Zum Beispiel, wenn Filme auf die NS-Vergangenheit eingegangen sind, auf das Nachleben von ehemaligen NS-Angehörigen in der Bundesrepublik. Das sind Themen gewesen, wo der Ausschuss sehr allergisch in Anführungsstrichen drauf reagiert hat. Oder wenn eine besonders positive Lebenswirklichkeit von den Staaten in der sozialistischen Welt gezeichnet wurde. Auch das sind dann immer Gründe gewesen, wo der Ausschuss gegen Filme interveniert hat.
Das ist ja vielleicht gerade bei diesen kommunistischen Propagandafilmen nun politisch in der Zeit noch nachvollziehbar. Aber die Frage ist ja, wie das juristisch begründet wurde. Formal heißt es ja im Grundgesetz, dass Kunst und Kultur frei ist und eine Zensur nicht stattfindet.
Ja, das war ein großes Problem und das war auch den Ausschussmitgliedern durchaus bewusst. Die haben einfach lange Zeit ohne rechtliche Grundlage agiert, das muss man so deutlich sagen. Sie haben sich auf ein Deviseneinfuhrgesetz berufen, das eigentlich nur dafür da war, Güter, normale Waren zu kontrollieren, bevor sie eingeführt werden. Da ging es also nie um eine inhaltliche Kontrolle. Dann hat man sich auf das Strafgesetzbuch § 93 berufen, hat gesagt, dass sozusagen verfassungsfeindliche Schriften nicht in Umlauf gebracht werden dürfen. Und erst ab 1961, also da hat der Ausschuss schon 7 Jahre lang gearbeitet, wurde tatsächlich ein Gesetz eigens geschaffen, das sogenannte Verbringungsverbotsgesetz, komplizierter Name, aber so hieß es damals, mit dem man diesen Ausschuss dann auf eine rechtlich etwas stabilere Basis gestellt hat. Und in diesem Gesetz waren dann tatsächlich die Länder definiert, aus deren Herkunftsländern sozusagen die Filme kontrolliert werden sollten. Aber die verfassungsrechtlichen Bedenken sind immer weiter bestehen geblieben, weil warum sollten denn verfassungsfeindliche Filme zum Beispiel nur aus Osteuropa kommen? Warum hätten die nicht auch aus Großbritannien oder aus Frankreich oder aus den USA kommen sollen? Kontrolliert wurden durch den Ausschuss aber weiterhin nur die Filme aus Osteuropa und das eben bis 1966, als sich dann tatsächlich erstmals auch juristischer Widerspruch geregt hat. Da hat nämlich ein Filmimporteur aus Freiburg, Helmut Söder, schlicht und ergreifend dagegen geklagt. Er sollte einen Film aushändigen, den er in die Bundesrepublik eingeführt hatte. Der lachende Mann war das von Heinowski und Scheumann, über den Einsatz von einem Söldner im Kongo, der sich vor der Kamera mit seinen Mordtaten brüstet. Sehr berühmter Film und der hat eben damals diese Auseinandersetzung provoziert, weil Helmut Söder sich schlicht und ergreifend geweigert hat, den Film den Ausschuss vorzulegen. Und das ist in letzter Instanz tatsächlich dann bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen, wo über dieses Gesetz geurteilt wurde, allerdings erst 1972, als der Ausschuss schon längst Geschichte war und aufgelöst wurde.
Wenn man sich jetzt die Arbeit dieses Ausschusses nochmal anschaut, nicht unbedingt die juristischen Auseinandersetzungen, die dann folgten, aber inwieweit kann man diese politische Zensur in Bonn mit der in Ostberlin vergleichen?
Naja, erstmal nur eigentlich von den Grundsätzen her. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass es so eine grundlegende Angst davor gibt, das Publikum beschützen zu müssen vor feindlichen Filmen. Da sind sich die Zensoren in Bonn durchaus mit denen in Ostberlin sehr ähnlich. Oder sie haben die Grundauffassung, was diese Einflussmöglichkeiten des Mediums Films angeht. Aber in der Tat haben die Filmzensoren in Bonn bei weitem nicht die Möglichkeiten gehabt, wie die Zensoren in Ostberlin. Das liegt ja schon mit daran, dass in der DDR der komplette Vertriebsweg der Filme vollständig kontrolliert wurde. Also tatsächlich von der Einfuhr bis hin auf dem Weg in die Kinos. In der Bundesrepublik hat der Ausschuss nicht diese vollständige Kontrolle. Und er funktioniert in Anführungsstrichen eigentlich auch nur so lange, wie sich die ganzen Filmimporteure freiwillig an diese Regelung auch mithalten und diese Beschlüsse des Ausschusses eben tatsächlich auch zur Kenntnis nehmen. Da sind ja sehr absurde Entscheidungen mit dabei gewesen. Zum Beispiel das Verbot vom tapferen Schneiderlein. Die DEFA hat mal diesen Märchenfilm, oder das Märchen der Gebrüder Grimm verfilmt und hat das Ende in diesem Film ein wenig kommunistisch verbrämt. Also der König wird verjagt und mit ihm die Königstochter und das tapfere Schneiderlein heiratet eine Bauersfrau. Und allein schon diese Form der Veränderung, das hat ausgereicht, dass man so einen Film 2 Jahre lang auf dem Index hatte in der Bundesrepublik. Und irgendwann kippt das eben. In der Öffentlichkeit wird man darauf aufmerksam. Es entsteht ja in den 60er Jahren noch eine breite Gegenöffentlichkeit, ein Demokratisierungsprozess. Und dann ist diese Form der Zensur irgendwann Geschichte. Mit der ersten großen Koalition, die 1966 eingeführt wird, verschwindet dieser Ausschuss schnell und klammheimlich. Und das ist eben ganz anders als in der DDR, weil dort verfestigt sich zur gleichen Zeit das Zensursystem noch wesentlich stärker. Und das sind sozusagen eigentlich 2 gegenläufige Bewegungen.
Nun haben Sie diese Zensurfälle alle in einer Datenbank aufgearbeitet. Was genau kann man denn auf der Seite recherchieren? Filmzensur-ostwest.de.
Wir haben in der Datenbank jetzt erst einmal alle DEFA-Filme und alle Produktionen des DDR-Fernsehens erfasst, die jemals von dem Ausschuss überprüft worden sind. Anhand der Sitzungsprotokolle, die im Bundesarchiv in Koblenz überliefert sind, wurde diese Datenbank erstellt. Es sind jetzt 634 Einträge, in denen man dann tatsächlich alle 105 Fälle auch findet, wo Filme eben nur mit Schnittauflagen vor einem geschlossenen Publikumskreis oder gar nicht freigegeben worden sind. Und man kann, sofern das in den Protokollen angegeben ist, auch nach allen Gründen suchen. Also wir haben dann tatsächlich die Begründungen auch aus den Protokollen herausgenommen und mit in die Datenbank eingetragen. Allerdings gibt es das eben nicht bei allen Filmen. Manchmal hat der Ausschuss sein Urteil auch verhängt, ohne dass das inhaltlich begründet wurde. Und ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft auch weiter an der Datenbank arbeiten können, denn es sind bislang, wie gesagt, nur die ostdeutschen Filme erfasst. Eingangs hatten Sie gesagt, es waren aber alle osteuropäischen Länder davon betroffen. Das heißt, es wäre natürlich sehr schön und sehr wünschenswert, wenn wir es schaffen, diese Datenbank auch zu erweitern und eben auch die sowjetischen, tschechischen, ungarischen, polnischen Filme dort mit einzutragen.
Also ein Work in Progress. Filmzensur-ostwest.de. Das ist die Adresse der Datenbank zur Filmzensur in der Bundesrepublik, die man jetzt einsehen kann. Und Andreas Kötzing, der das Projekt geleitet hat, ist dann auch dabei, wenn die Seite am kommenden Montagabend im Kino Arsenal in Berlin vorgestellt wird. Und da werden dann auch 3D-Filme aus dem Jahr 1956 zu sehen sein, die von der Zensur betroffen waren. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Andreas Kötzing.
Sehr gerne.
Im spanischen San Sebastian hat sich in den vergangenen Tagen die internationale Filmwelt getroffen. Heute Abend geht die 66. Ausgabe des internationalen Festivals in San Sebastian zu Ende mit der Verleihung der Goldenen Muschel. 19 Filme standen im Wettbewerb. Und traditionell sind auch hier die interessanten neuen spanischen Filme zu sehen, von denen sich viele mit der politischen und gesellschaftlichen Verfasstheit des Landes auseinandersetzen. Wolfgang Martin Hammendorf hat die vergangene Woche im Baskenland verbracht und das Festival verfolgt.
Eine Großdemonstration in Seoul gegen die Wiedervereinigung. In Ilang, die Wolfsbrigade von Kim Jae-won, kämpfen Spezialeinheiten und reguläre Sicherheitskräfte mit allen Waffen um die Macht. Außerdem im Wettbewerb dieses Jahr ein unkonventioneller Historienfilm aus Österreich, ein tränenlastiges Vater-Sohn-Melodram über Drogensucht aus den USA und das ganz spartanisch ausgestattete Raumschiff-Drama High Life der französischen Regisseurin Claire Denis. José Luis Rebordinos leitet das Festival seit 8 Jahren.
Uns interessiert die Vielfalt. Dieses Jahr haben wir sehr viele Genrefilme im Wettbewerb, Action, Horror und Science Fiction. Wir mögen Filme, die soziale Fragen aufwerfen, aber wir lieben auch das Unterhaltungskino.
El Reino, das Königreich, ist einer der 4 spanischen Wettbewerbsbeiträge. Er verarbeitet die jahrelangen Korruptionsskandale, die vor rund 3 Monaten zum Sturz der konservativen spanischen Regierung geführt haben. El Reino beschreibt eine korrupte gesellschaftliche Kaste in ihrer ganzen grotesken Mittelmäßigkeit. Eine kleine Welt, in der sich Unternehmer und Politiker gegenseitig große Gelder aus EU-Subventionen zuschanzen. Als sich ein Lokalpolitiker, nachdem er kaltgestellt wurde, an den Spitzen seiner Partei rächen will, gerät er in Lebensgefahr. Regisseur Rodrigo Sorogoyen will in seinem Film aber über die tagespolitischen Schlagzeilen hinausgehen.
Wir nennen ganz bewusst keinen Parteinamen, das hätten wir natürlich machen können, aber dann wäre es ein Film über die Partido Popular geworden. Uns ging es aber um die Korruption des Einzelnen und die Korruption, die das ganze System durchdringt. Wir wollten nicht die Geschichte einer politischen Partei erzählen, sondern von den Menschen, aus denen diese politischen Parteien bestehen.
In Spanien werden politische Inhalte häufig über konventionelle Genreformen vermittelt. Groteske Komödien erzählen von der Arbeitslosigkeit oder dem Alltag unter der Franco-Diktatur mit starkem Esperpento, dem in der spanischen Kultur so tief verankerten derbschwarzen Humor. Andere suchen Wege außerhalb der Genre-Schablonen. Etwa die Regisseurin Ifea Bolain, eine vehemente Vertreterin eines politisch und sozial engagierten spanischen Kinos. Ihr jüngster Film Juli erzählt in einer gelungenen Mischung aus Spielfilmelementen und Tanztheater die Lebensgeschichte des kubanischen Balletttänzers Carlos Acosta.
Mittlerweile gibt es viel mehr Filme in Spanien, die sich mit politischen Themen beschäftigen. Aber auf der anderen Seite gibt es immer weniger staatliche Filmförderung und produziert wird heute überwiegend mit den Geldern privater Fernsehkanäle. Das sind sicher gute Filme, die da entstehen, aber überwiegend Genre-Kino, Action, Thriller und Komödien. Wenn man etwas machen will, das nicht in dieses Muster passt, ist es schwer, Finanzierung zu finden.
So erzählt der baskische Filmemacher Koldo Almandoz in seinem Debüt Oreina von einem jungen Emigranten, der am Rand von San Sebastian in einem ländlichen Gebiet zwischen Fluss, Schwemmland, Dörfern und Industrieanlagen lebt. Gerade in einer Region wie dem Baskenland, die jahrelang von politischen und ideologischen Kämpfen zerrissen wurde, sagt Koldo Almandoz, sollten politische Filme heute von den menschlichen Räumen jenseits der Ideologien und Parolen erzählen.
Ich mag diese Art politischer Filme nicht, wo jemand von vornherein gut ist, nur weil er Immigrant ist, oder schlecht, weil er eben der Polizist ist. Ich will die Figuren in ihrer Widersprüchlichkeit. Khalil handelt mit Drogen, ist aber ein ganz wunderbarer Mensch. Der alte Fischer ist wie ein Vater für ihn, aber er ist ein Wilderer und immer schlecht gelaunt. Der Mensch ist komplex wie die Wirklichkeit. Ich mag die Filme nicht, die dem Zuschauer vorschreiben, was er zu denken und zu fühlen hat.
Spanische Filmemacher setzen sich auf höchst unterschiedliche Weise mit den politischen Schlagzeilen und Dauerthemen auseinander, mit der Arbeitslosigkeit, der Vergangenheitsbewältigung und der Korruption. Als Hintergrund von Genregeschichten oder als teils sehr persönliche Darstellung einer komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Wolfgang Martin Hammdorf über das 66. Internationale Filmfestival in San Sebastian. Es geht heute Abend mit der Preisverleihung zu Ende. Und wer gewonnen hat, das erfahren Sie in unserer Kultursendung Fazit ab 23 Uhr. Wir haben hier in Vollbild ja schon über A Star is Born gesprochen. Ein Film, an dem Bradley Cooper einen ziemlichen Anteil hat. Es ist sein Regiedebüt, er spielt die Hauptrolle, singt und spielt Gitarre. Und es ist ein ziemlicher Coup, dass er für die zweite Hauptrolle niemanden Geringeres als Lady Gaga gewinnen konnte. Nun ist Lady Gaga nicht der erste Popstar, den oder die es auf die große Leinwand trieb. Grund für Hartwig Tegler, sich in seiner Top 5 den Musikern und Musikerinnen zu widmen, die einen Ausflug ins Schauspielergewerbe unternommen haben.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. 4. 3 2 Platz 1
Lust auf einen Film?
Platz 5 Mick Jagger in Performance 1970
Fragt Chess, der Gangster Turner.
Wie wär's denn, wenn du uns was vorspielst?
Turner, ehemaliger Rockstar. Und der, Mick Jagger, antwortet:
Ich hasse Musik.
Stattdessen fragt Jagger lieber seine beiden Geliebten in der Badewanne:
Soll ich mir die Haare waschen?
Jagger spielt und singt dann doch in Donald Camels und Nicholas Roeg's Swinging 60s Flower Power Klassiker 1970. Die Inkarnation all dessen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, mit seinen sinnlichen Lippen und der androgynen Körperaura. Eine geniale Besetzung. Das war damals Jagger, der Frontmann der Rolling Stones, der hier sein Leinwanddebüt gab. Um so zu wirken, wie es seine Rolle als ehemaliger Rockstar in seinen psychedelischen Träumen und Fluchten erforderte, musste Mick Jagger natürlich nicht viel spielen. Mit dem Song Sister Morphin und der Zeile »Du weißt, am nächsten Morgen bin ich tot« sang Jagger ein Jahr später dann von der anderen, der dunklen Seite der Drogen, jenseits von Hippie-Illusionen.
Platz 4 Cher in Die Hexen von Eastwick 1987.
Sie sind physisch abstoßend, intellektuell zurückgeblieben, sie sind moralisch verkommen.
Die Hexe Cher, die dem Teufel Jack Nicholson einen Korb gibt. Zumindest beim ersten Date.
Machen Sie es lieber unten oder lieber oben?
Leben Sie wohl, Daryl, und vielen Dank für das Essen.
Cher, der Popstar, schöne sinnliche Frau, die als Schauspielerin unter anderem einen Oscar und einen Golden Globe bekommen hat. Ihre ausgestellte Künstlichkeit, die jahrelang Schlagzeilen füllte, ist hier, wenn sie die Hexe Alexandra an der Seite von Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer, den beiden Co-Hexen, spielt, kein Problem in diesem wunderbaren Teufelsspuk. Wir schauen ihr gerne zu.
Platz 3. David Bowie in Der Mann, der vom Himmel fiel, 1976.
Natürlich nehmen Musiker und Sänger, wenn sie auf der Leinwand erscheinen, etwas mit von dem flirrend Irrealen der Stars auf der Bühne. Dieses nicht von dieser Welt sein, es lässt sich im Kino gut übertragen auf die Figur des Außerirdischen, des Anderen, des Fremden. David Bowie spielt bei Nicholas Roeg, der schon Jagger in Performance besetzte, ein Alien irgendwo zwischen Mensch und Reptil.
Sind Sie Ausländer?
Der auf die Erde kommt, um für seinen ausgedörrten Heimatplaneten Wasser zu finden und am Ende an der Brutalität der Menschen zerbricht.
Sie sind wohl sehr verbittert über alles.
Verbittert? Nein. Wenn Sie zu uns gekommen wären, hätten wir Sie vermutlich ebenso behandelt.
Ein pessimistisches Bild über uns, melancholisch und verzweifelt. Und David Bowie? Grandios.
Platz 2. Rihanna in Valerian, die Stadt der 1000 Planeten von 2017.
Bei Luc Besson spielt Rihanna Bubble, ein amorphes Wesen, das sich in jede Gestalt verwandeln kann. Auch ein Alien. Der Auftritt, den Bubble von Major Valerian hinlegt, dieser visuelle, musikalische und choreografische, unfassbare Wechsel von Gestalt und Kostüm, von Körper und Ausdruck, das ist Rihanna pur.
Hat dir mein Auftritt nicht gefallen?
Doch, ja. Das war der Hammer. Ich suche meine Partnerin. Hilf mir, sie zu finden und ich lass dich frei.
Und dann antwortet Robin Rihanna Fenty in der Rolle von Bubble, diesem in einem Club gefangenen Wesen. Sie antwortet so, dass es uns erschüttert.
Was nützt dir Freiheit, wenn du ein Illegaler weit weg von zu Hause bist?
Diese Frau hat viel Potenzial als Schauspielerin.
Platz 1. Mos Def in Per Anhalter durch die Galaxis von 2005.
Halt dich fest, ihr reist Per Anhalter!
Davor musste Ford Perfect, Außerirdischer, seinem Kumpel Arthur Dent leider dieses mitteilen.
Es ist traurig, aber es ist wahr. Dein ganzer Planet wurde in die Luft gesprengt.
Mos Def ist ein weiser, zu schlechten Scherzen aufgelegter Außerirdischer in humanoidem Outfit, der seinem minder bemittelten Freund Arthur auf dem nun folgenden Roadtrip durch die Galaxis mit seinem tiefen Wissen über die Geheimnisse nicht nur dieser Galaxis aufklärt und dabei immer eine wunderbar coole Fresse aufsetzt. Dabei aber sehr, sehr freundlich und gelassen wirkt. Das ist nicht große Schauspielkunst, hat aber eine verdammt große Wirkung. Eines sei dabei aber immer zu bedenken.
Das hier ist eine verdammt harte Galaxis. Wenn man hier überleben will, muss man immer wissen, wo sein Handtuch ist.
Das Handtuch? Genau, das glauben wir dem Rapper Mos Def aufs Wort.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der musikalischen Stars, die einmal oder immer wieder Ausflüge ins Filmbusiness unternommen haben. Sie finden die Liste der Musiker und Filme auch in dieser Woche auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de. Und Sie können die ganze Sendung auch als Podcast abonnieren, beispielsweise über die App DLF Audiothek. Ich bin Susanne Burg, machen Sie es gut. Tschüss.